Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Koalition hat sich auf den Kohleausstieg geeinigt. Welche strittigen Punkte ausgeräumt wurden und welche Kritik es gibt, schildern wir ausführlich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir von den Hoffnungen der deutschen Umweltschützer an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Und wir berichten auch vom Nachhaltigkeits-Supermarkt-Check von Oxfam. Nach sehr langen Verhandlungen hat sich die schwarz-rote Koalition bei den letzten noch strittigen Punkten zum geplanten Kohleausstieg geeinigt. Damit könnte das Ausstiegsgesetz in dieser Woche noch vom Bundestag verabschiedet werden. Stefan Dietjen berichtet für uns aus dem Hauptstadtstudio.
Bis zuletzt umstritten zwischen den Koalitionsparteien waren Zeitrahmen und Entschädigungsregeln für die Abschaltung jüngerer Steinkohlekraftwerke. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, dass auch solche nach 2010 in Betrieb genommene Anlagen ab 2027 durch staatliche Weisungen abgeschaltet werden können, und zwar in bestimmten Fällen auch ohne Entschädigung für die Betreiber. Das hatte für Proteste der Energieerzeuger gesorgt, die auf hohe Investitionen in ihre jüngeren Anlagen verwiesen. Jetzt haben sich Union und SPD darauf verständigt, auch für diese Fälle die Möglichkeit von Entschädigungen oder, wie es in dem Papier heißt, wirkungsgleichen Maßnahmen vorzusehen. Außerdem soll in den kommenden Jahren immer wieder überprüft werden, ob Anpassungen des gesetzlichen Rahmens nötig sind. Grundsätzlich soll es auch möglich bleiben, den endgültigen Ausstieg aus der Kohleverstromung um 3 Jahre von 2038 auf 2035 vorzuziehen. Der Gesetzentwurf, der nun am Freitag im Bundestag verabschiedet werden soll, sieht milliardenschwere Investitionen zur Umrüstung und Abschaltung von Stein- und Braunkohlekraftwerken vor. Die Betreiber können sich für Zuschüsse zur umweltgerechten Erneuerung oder Entschädigung für die Abschaltung bewerben. Im Gegenzug dafür müssen sie auf Klagen verzichten. Die staatlichen Leistungen müssen noch von der EU-Kommission als Subventionen genehmigt werden.
Aus Berlin, Stefan Dietjen. Am Freitag soll der Bundestag das Kohleausstiegsgesetz verabschieden. Kritik am aktuellen Entwurf kommt jetzt aus dem sächsischen Umwelt- und Energieministerium. Von einer finanziellen Zeitbombe für den Freistaat Sachsen spricht der grüne Minister Wolfram Günther mit Blick auf die Finanzierungslösung der Ewigkeitslasten im Braunkohlegebiet. Ich bin nun verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau in Sachsen. Herr Brandau, was genau kritisiert denn der sächsische Umweltminister?
Es geht da um die langfristigen Folgen des Braunkohleabbaus, um den Grund- und Oberflächenwasserhaushalt, so heißt das. Also der Bergbau, der hat ja gravierende Folgen in diesen Bereichen für das Wasser, auch noch Jahrzehnte später. Die Anwohner kennen das. Die Folgen sind aber durchaus auch anderswo sichtbar, wenn in Berlin die Spree verockert, eben durch die Absenkung des Grundwassers durch den Bergbau. Oder in Berlin ist auch mehrfach die Spree schon rückwärts geflossen. Das lag dann nicht nur an wenig Regen, sondern weil eben viel Spreewasser auch in die Nachnutzung floss. Und das sind ja eben oft künstliche Seen. Also Wasserqualität und auch Wassermangel sind jetzt schon ein großes Thema in den Abbaugebieten und eben ein teures, bis zu 10 Milliarden, so schätzen die Experten im sächsischen Umweltministerium, könnte das in den nächsten Jahrzehnten den Freistaat kosten. Sachsen soll laut aktuellem Entwurf 1,75 Milliarden aus einem Konto eben aus dem Vermögen der Bergbaufirmen erhalten, also nur ein Bruchteil, deutlich weniger als die im Ministerium veranschlagte Summe. Und der Minister der Grünen, Wolfram Günther, der kritisiert eben auch, dass zuletzt eine Klausel aus dem Strukturstärkungsgesetz, also dem anderen Gesetz, gefallen ist, dass diese Kosten eben nicht alleine dem Land überlassen hätte. Denn das Wassermanagement, das muss man sagen, ist grundsätzlich Ländersache. Aber diese Altlasten aus dem Tagebau, so sagt eben der grüne Minister Günther, die könnten eine sehr, sehr große finanzielle Belastung für den Freistaat und auch für die anderen Bundesländer werden.
Wer soll denn aus Günthers Sicht diese Kosten übernehmen?
Der Minister sieht da zunächst einmal die Kohleunternehmen selbst in der Pflicht. Die müssen ja Geld beiseite legen. Und wie viel und wie lange das eben halten soll, das ist eben Kernpunkt ja auch der Wirtschaftlichkeit, weil diese Kosten so weit in die Zukunft reichen. Der Minister sieht aber auch den Bund in der Pflicht, denn die Tagebaue in Sachsen, und das gilt eben auch für Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die sind ja zu großen Teilen auch schon zu DDR-Zeiten betrieben worden. Also ein Großteil der Tagebaue in der Lausitz, der ist ja auch schon in den 90er Jahren geschlossen worden. Auch dafür ist der Bund aufgekommen, und das soll eben aus Sicht der Grünen auch teilweise für die Folgen der jetzt bestehenden Tagebaue, weil sonst in den nächsten Jahrzehnten eben eine hohe finanzielle Belastung auf die Bundesländer zukomme. Und es sei auch wichtig, das Thema jetzt anzugehen und nicht auf die Zukunft zu verschieben, wenn es eben wirklich in einigen Regionen zu Trinkwassermangel kommen könnte. Das sind Probleme, wie es die zum Beispiel rund um das polnische Tagebaugebiet in Turow im deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck schon gibt.
Sachsen wird ja von einer schwarz-grün-roten Koalition regiert. Wie verläuft denn da gerade die Diskussion?
Das ist tatsächlich jetzt ein Vorstoß des grünen Umweltministers, ein alleiniger. Es gibt da bisher keine öffentliche Reaktion der Koalitionspartner. Und die Grünen hoffen eben, dass ihre Koalitionspartner hier im Freistaat, die CDU und die SPD, da nochmal Druck auf die Parteifreunde in der Berliner Großen Koalition ausüben. Und auch in Brandenburg und Sachsen, da wird ja in dieser Kinderkombination regiert. Denn, so muss man auch sagen, dieser Teil des Gesetzes, der ist nicht zustimmungspflichtig durch den Bundesrat. Die Grünen haben da also keinen Hebel über ihre Regierungsbeteiligung in den Ländern, könnten allein drohen, das Strukturförderungsgesetz zu blockieren. Das aber, so sagte der sächsische Umweltminister Wolfgang Günther, das wollen sie keinesfalls.
Das Umweltministerium in Sachsen warnt davor, die Länder auf den Ewigkeitskosten für den Wasserhaushalt sitzen zu lassen und sieht die Unternehmen und den Bund in der Pflicht. Ich sprach mit meinem Korrespondenten in Sachsen, Bastian Brandau. Vielen Dank dafür. Sie dauert nur ein halbes Jahr, doch die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, Beginn morgen, sind enorm. Auch wenn die Bewältigung der Corona-Krise alle geplanten Ziele überschattet, so setzen auch die Umweltverbände noch große Hoffnung und Erwartung in den deutschen EU-Vorsitz, der ab morgen maßgeblich darüber entscheiden kann, welche Probleme angegangen werden und welche erstmal nicht. Zum Beispiel die Förderung einer ökologischeren Landwirtschaftspolitik der EU. Heute Vormittag veröffentlicht die Deutsche Umwelthilfe ihre Vorschläge zu eben diesem Thema. Daniela Siebert weiß mehr.
6 Monate EU-Ratsvorsitz werden nicht reichen für all die Veränderungen, die sich die Deutsche Umwelthilfe für eine ökologische Landwirtschaft in Deutschland wünscht. Vorsorglich erwähnt die UH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner daher einleitend auch den kommenden Bundestagswahlkampf schon mal und hofft, dass auch die hiesigen Parteien die Forderungen aufgreifen werden. Doch zunächst spielt die Musik in Brüssel, wo ohnehin für die Landwirtschaft viele entscheidende Weichen gestellt werden. Das fängt an beim Geld. Sascha Müller-Krenner.
Was wir zukünftig möchten, ist, dass das Geld aus der EU-Agrarpolitik wirklich nur noch ausgegeben wird für Maßnahmen, die der breiteren Öffentlichkeit und Natur und Umwelt zugutekommen, also beispielsweise Klimaschutz, beispielsweise Artenvielfalt in der Landwirtschaft, beispielsweise Gewässerschutz und eben keine pauschalen Zahlungen mehr für die reine landwirtschaftliche Fläche, die bewirtschaftet wird.
Auf Wirkung durch finanzielle Hebel zielt die DUH auch mit weiteren Vorschlägen. Eine Abgabe auf Stickstoffüberschüsse und eine Abgabe auf synthetische Düngemittel sowie Mindestpreise für tierische Erzeugnisse. Eine zweite wichtige Handlungsschiene betrifft Verbote. Verbote, die durch die EU-Systematik auf nationaler Ebene nicht mehr oder nur noch schwerlich möglich sind. Dazu gehört das sofortige Verbot von Glyphosat, das sich die DUH wünscht, zusammen mit dem Verbot weiterer insektenschädlicher Chemikalien wie Neonicotinoiden.
Was wir brauchen, ist vor allem ein Verbot der besonders giftigen Pestizide, also beispielsweise Glyphosat oder auch besonders insektenschädlicher Pestizide und natürlich auch ganz, ganz strikte Beschränkungen des Einsatzes von Pestiziden in Schutzgebieten oder anderen sensiblen Gebieten. Zum Beispiel in Wasserschutzgebieten.
Verstärkt richtet die Deutsche Umwelthilfe in ihrem heute präsentierten Positionspapier das Augenmerk auf Fragen der internationalen Gerechtigkeit. So plädiert sie etwa für die Einführung eines Lieferkettengesetzes, Zitat, um klare ökologische und soziale Leitplanken für den weltweiten Handel mit Agrarrohstoffen zu schaffen, Zitat Ende. In diesem Kontext fordert sie unter anderem die Anpassung von Freihandelsabkommen und den Ausstieg aus der Biotreibstoffproduktion, Stichwort Palmöl- und Sojaanbau. Sascha Müller-Krenner.
Die Landwirtschaft bei uns in Europa, die existiert ja nicht isoliert vom Rest der Welt. Zum Beispiel kommt ein großer Teil des Futtermittels, was bei uns in der Massentierhaltung landet, aus Südamerika, aus dem Sojaanbau dort. Dafür werden dort Naturräume, also Regenwald oder Trockenwald, zerstört. Und das Soja-Futtermittel landet dann bei uns in der Schweinehaltung und letztendlich bei Tönnies auf der Schlachtbank. Und diese Missstände wollen wir abstellen.
In vielen Fragen muss die EU aber nicht bei Null anfangen. Oft geht es der Deutschen Umwelthilfe vor allem darum, bestehendes EU-Recht in Deutschland durchzusetzen, etwa die Nitratrichtlinie oder die EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgung. Trotzdem werden die nächsten 6 Monate besonders wichtig.
Das nächste halbe Jahr ist vor allem entscheidend. Da wird der neue EU-Haushalt beschlossen. Da werden die Corona-Sonderhilfen beschlossen. Die EU nimmt also ganz, ganz viel Steuergelder in die Hand. Und diese Steuergelder müssen natürlich dafür verwendet werden, dass wir in die Zukunft investieren. Also eine Landwirtschaft, die auf die Zukunft ausgerichtet ist, die gesunde Lebensmittel in einer vielfältigen Landschaft produziert.
Aktuelle Appelle an die Bundesregierung kommen daher heute auch von anderen Umweltorganisationen. Der BUND fordert einen ökologischen Wiederaufbau der Wirtschaft, etwa ohne das EU-Mercosur-Abkommen, das ein Freifahrtschein für die Abholzung des Regenwaldes sei. Und der WWF pocht auf die Verabschiedung eines EU-Klimaschutzgesetzes. Viel zu tun also in Brüssel und in Berlin.
Daniela Siebert berichtete für uns. innerhalb von 60 Minuten Bargeld erhalten und das Auto weiterfahren. So steht es auf der Internetseite des Unternehmens Fando. Fando will Kunden ansprechen, die kurzfristig Geld brauchen und trotzdem ihr Auto behalten wollen. Doch viele Kunden erwarten etwas anderes, als sie am Ende bekommen. Das haben Recherchen meines Kollegen Philipp Rayon ergeben. Herr Rayon, wie funktioniert das Geschäftsmodell denn?
Ja, also Kunden verkaufen bei Pfando oder genauer der Pfandos Cash and Drive GmbH ihr Auto. Gleichzeitig unterschreiben die Kunden einen Mietvertrag. So dürfen sie dann weiterfahren, zahlen aber auch monatliche Miete. Das nennt sich dann Sale and Rent Back. Viele Kunden fühlen sich aber falsch beraten, wie etwa Pfando-Kundin Daniela. Ihr war nicht bewusst, dass sie ihr Auto verkauft.
Er hatte mir das auch erklärt, dass das halt im Endeffekt ein kleines Darlehen ist, dass ich im Endeffekt das Auto so lange dann habe, bis es abbezahlt ist und das Auto weiterhin mir bleiben würde. Es hieß dann nachher einfach nur, es wäre rein pro forma, dass man Sachen unterschreiben müsste, da müsste ich aber nicht drauf achten.
In anderen Beratungsgesprächen stellt Pfando auch den Rückkauf des Autos in Aussicht.
Ist das legal?
Also in den Verträgen steht tatsächlich ganz explizit drin, dass Kunden ihr Auto verkaufen. Von einem Rückkaufsrecht ist da keine Rede. Pfando schließt es sogar ausdrücklich aus. In Deutschland ist es nämlich verboten, Sachen gewerblich anzukaufen und gleichzeitig eine Rückkaufoption einzuräumen. Ja, und das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einem ganz aktuellen Pfando-Urteil nun einen Verstoß gegen genau dieses Verbot bejaht. Gerichtssprecherin Gundula Fehnsböhr.
Ein Rückkaufrecht ist dem Vertrag so ausdrücklich nicht zu entnehmen, aber es ist eben eine Rückkaufsmöglichkeit ganz explizit zwischen den Parteien besprochen worden, sodass bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtung man davon ausgehen kann, dass diese Formulierung, wonach der Ankauf bei Gewährung eines Rückkaufsrechts verboten ist, hier auch eingreifen muss.
Das Gericht sagt, obwohl Pfando ein Rückkaufsrecht ausschließt, liegt ein Verstoß vor und die Verträge sind unwirksam.
Was sagt denn das Unternehmen Pfando dazu?
Also den Vorwurf der schlechten oder gar falschen Beratung weist Pfando ganz entschieden zurück. Das Unternehmen schreibt uns dazu.
Unsere Mitarbeiter werden quartalsweise geschult, um unseren Kunden, unser Produkt und unser Vertragswerk in jeder Hinsicht juristisch korrekt und transparent erklären zu können.
Und das Urteil des Oberlandesgerichts kann Pfando auch nicht nachvollziehen. Es prüft deshalb momentan eine Revision beim Bundesgerichtshof. Pfando argumentiert, statt eines Rückkaufsrechts werden die Fahrzeuge laut Vertrag nach Ablauf des Mietvertrages versteigert.
Also wenn es nach diesen Verträgen ginge, dann verkaufen Verbraucher ihr Auto unter Wert, mieten es dann zurück und am Ende wird der Wagen versteigert.
Ganz genau. Also mit den Versteigerungen gibt es dazu auch noch immer wieder Ärger. Pfando holt die Fahrzeuge dafür nämlich oft ohne Vorwarnung ab, mit dem Zweitschlüssel, der bleibt im Besitz der Firma. Und zwar inklusive persönlicher Gegenstände, berichten uns Kunden. Als Versteigerungsort wird dann immer wieder die Pfando-Firmenadresse genannt, der Berliner Hohenzollern-Damm. Doch da gibt es gar keine Versteigerungen, sagt der Erfurter Rechtsanwalt Holger Schilling.
Mehrere Mandanten haben uns zurückgemeldet, dass sie versucht haben, bei Pfando am Hohenzollerndamm an einer Versteigerung teilzunehmen. Die Mandanten waren an den ihnen angegebenen Zeiten dort vor Ort und man hat ihnen dort gesagt, es gibt dort keine Versteigerung.
In den Verträgen steht aber, dass die Kunden mitbieten können.
Wie geht es denn jetzt nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt weiter?
Also das OLG Frankfurt ist das erste höhere Gericht, das das aktuelle Geschäftsmodell für rechtswidrig erklärt hat. An diesem Urteil werden sich jetzt folgende Gerichte bei Klagen anderer Kunden orientieren. Dazu überprüft noch ein Berliner Ordnungsamt das Pfando-Geschäft und könnte es tatsächlich verbieten. Bislang habe man dafür unter anderem auf das OLG-Urteil gewartet. Erstmal gilt aber weiterhin für Verbraucher, die Verträge vor der Unterschrift ganz genau durchlesen, denn was da steht, das zählt im Zweifel.
Das wiederum ist nicht überraschend. Philipp Rayon berichtete für uns aus Dortmund. Seitdem die Zustände in den großen Schlachtbetrieben noch bekannter geworden sind, wird sich der ein oder andere Verbraucher nicht nur fragen, unter welchen Umständen das billige Nackensteak ins Kühlregal kam, sondern vielleicht auch, unter welchen Bedingungen die Bananen geerntet wurden. Solchen Fragen geht der internationale Entwicklungshilfeverbund Oxfam nach in seinem jährlichen Supermarktcheck. Heute werden die Ergebnisse vorgestellt und Thomas Wagner war dabei.
Vor einem Supermarkt in Friedrichshafen in Bodenseenähe. Ein Mann trägt ein Netz voll Orangen nach draußen, eine Frau eine Tüte aus der Metzgerei. Sie würde gerne wissen.
Aus aktuellem Anlass auf jeden Fall. Woher die verpackte Wurst zum Beispiel kommt. Ja, wie die hergestellt werden.
Man schaut schon ein bisschen danach. Zuerst mal auf die Etikette schaut man, wo die produziert worden sind oder woher kommen. Ob die von Spanien kommen, Rumänien oder weiß der Teufel wo.
Während viele Verbraucher erst durch die jüngsten Meldungen aus der Fleischindustrie dafür sensibilisiert sind, unter welchen Bedingungen die Waren im Supermarkt hergestellt werden, geht der Entwicklungshilfeverbund Oxfam dieser Frage schon seit langem nach. Im alljährlichen Supermarktcheck.
Also erstmal muss man sagen, dass ja bei keinem der Supermarktketten die Welt in Ordnung ist.
So Oxfam-Expertin Franziska Humpert. Die jüngsten Testergebnisse fallen ernüchternd aus. Von 17 europaweit getesteten Handelsketten erfüllte keine einzige mehr als 50% der aufgestellten Kriterien, die sich in erster Linie auf faire Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern beziehen. Faire Arbeitsbedingungen?
In der Vergangenheit haben wir in diversen Fallstudien zur Bananenlieferkette, zur Ananaslieferkette, Weintrauben, Tee aus dem indischen Assam immer wieder festgestellt, Menschen werden ausgebeutet. Beispielsweise, sie bekommen nur Hungerlöhne, von denen sie nicht leben können. Auf Ananasplantagen in Costa Rica sind Arbeiterinnen fortwährend hochgiftigen Pestiziden ausgesetzt. Insgesamt werden auch Gewerkschaften unterdrückt, sodass sich Arbeiterinnen noch nicht einmal gegen diese schlimmen Zustände wehren können. Also Fazit, Leid und Ausbeutung sind Zutaten in unserem Essen und das darf nicht sein.
Hier müssten die großen Handelsketten mehr Geld für die Produkte in die Herkunftsländer überweisen, verbunden mit der Auflage, dass sich die Bedingungen für die Arbeiter bessern. Mit Blick auf deutsche Unternehmen lassen sich immerhin leichte Fortschritte erkennen. Lidl, Aldi und Rewe hätten sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert, liegen mit 32 und jeweils 25% auf der Rangliste aller Marktketten auf den Plätzen 5, 7 und 8. Auf Platz 1 und 2 finden sich die britischen Ketten Tesco und Sainsbury's wieder, mit 46 und 44%. Die arbeiten, so Oxfam-Expertin Franziska Humpert, auch mit den Gewerkschaften in den Herkunftsländern der Lebensmittel zusammen.
Zum anderen liegt es aber auch daran, dass es in Großbritannien ja schon seit Längerem den sogenannten UK Modern Slavery Act gibt. Ein Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, Vorkommnisse von Sklaverei bei ihren Lieferanten zu berichten und auch über die Maßnahmen, die sie dagegen tun. Und das hat eben für Erfolg gesorgt.
Nicht nur bei den britischen Ketten, sondern auch bei Lidl und Aldi, die mittlerweile auf dem britischen Markt präsent sind und dort den UK Modern Slavery Act kennengelernt haben. Schlusslich beim Oxfam Supermarktcheck ist die Edeka-Gruppe. Die erfülle gerade mal 3% der Oxfam-Kriterien. Grund, Edeka weigere sich beharrlich, eine Vereinbarung für existenzsichernde Löhne in den globalen Lieferketten zu unterschreiben. Auch gäbe es dort keinen Beauftragten für Menschenrechte. Edeka allerdings wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es in einer schriftlichen Mitteilung, die Handelskette achte stets auf Grundstandards bei den Arbeitsbedingungen ihrer Lieferanten und Edeka habe entsprechende Modellprojekte auf den Weg gebracht, beispielsweise im Bananenausbau.
Ziel ist es, den konventionellen Bananenanbau umwelt- und sozialverträglicher zu gestalten. Das Projekt umfasst derzeit 21 Farmen auf rund 4000 Hektar in Ecuador und Kolumbien. Dazu gehören neben dem Schutz und der Stärkung der Rechte der Mitarbeiter sowie der Optimierung von Sicherheits- und Gesundheitsschutz auch Themen wie der Schutz natürlicher Ökosysteme, Klimawandel und Wassermanagement.
Wie dem auch immer sei, nach Ansicht von Oxfam reichen solche freiwilligen Bemühungen der Handelsketten nicht aus. Dringend geboten seien gesetzliche Regelungen, so Franziska Humpert.
Eine substanzielle Veränderung, also wirklich eine langfristige Änderung, wo Menschenrechte vor Ort geschützt werden, da ist die Politik gefragt. Da muss ein Gesetz her, ein sogenanntes Lieferkettengesetz, das wirklich alle Unternehmen verpflichtet, auch die Drückeberger.
Thomas Wagner berichtete. Und jetzt noch eine aktuelle Meldung. In Frankreich könnte der Schutz der Artenvielfalt, Umwelt und auch der Kampf gegen den Klimawandel ab 2021 in der Verfassung stehen, per Volksbestimmung. Dafür plädierte Staatspräsident Emmanuel Macron, als er gestern die 150 Mitglieder des Bürgerkonvents für das Klima empfangen hat. Dieser Konvent wurde von Macron im letzten Herbst selbst einberufen. Er soll Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen im Land erarbeiten. Vor einer guten Woche hatte diese Bürgerinitiative Vorschläge präsentiert, auf die der Staatspräsident gestern reagierte. Voll und ganz befürwortete er die Forderung nach der energetischen Gebäudesanierung, nach sauberem Transport und nach einem Verbot von Inlandsflügen auf Strecken, die ein entsprechendes Bahnangebot hat.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mit Beginn der Feriensaison fahren jetzt wieder viele in den Sommerurlaub, auch ins Ausland. Und im Urlaub ist es besonders ärgerlich, wenn die Erholungssuchenden in einen Autounfall verwickelt werden. Das passiert jedes Jahr mehreren tausend Urlaubern aus Deutschland. Was tun, damit der Schaden am eigenen Wagen und dem des Unfallgegners zügig erstattet werden? Man greift ins Handschuhfach, denn im besten Fall liegt dort ein praktisches Formular. Welches, erklärt Miriam Stöckel.
Ein Autounfall im Ausland. Stress pur. Zumal dann, wenn man die Sprache des Unfallgegners und der Polizei nicht spricht, aber den Unfall trotzdem gut dokumentieren und zur Abwicklung an die Versicherung melden will. Da kann der Europäische Unfallbericht helfen.
Der Europäische Unfallbericht ist ein europaweit einheitliches Formular. Es dient dazu, den Ablauf eines Unfalls festzuhalten,
sagt Eva Annabella von der Schulenburg, Pressereferentin vom Autoclub Europa, kurz ACE.
Also jeder Unfallbeteiligte füllt das Formular aus, macht dabei Angaben zur Person, zum Fahrzeug sowie zur Versicherung und schildert so genau wie möglich, was passiert ist.
Das hilft den Versicherungen der Unfallgegner, die Schuldfrage zu klären und den Schaden zu regulieren. Das Praktische an diesem Vordruck, es gibt ihn in 11 verschiedenen Sprachen.
Man kann ihn in Deutsch mitnehmen oder eben auch in Englisch und in der jeweiligen Landessprache, also Französisch, Niederländisch, Spanisch, Griechisch etc.
Man bekommt das Formular bei diversen Verkehrsclubs und Kfz-Haftpflichtversicherungen und zum Gratis-Download im Internet. Am besten packt man mindestens 2 Exemplare ins Handschuhfach, 1 für sich selbst und die anderen in der Sprache des Reiselandes, zum Ausfüllen für den oder die Unfallgegner. 17 Ankreuzkästchen, eigene Erläuterungen plus Skizze und die Unterschrift möglichst aller Fahrer. Damit lässt sich der Unfallhergang auf dem Vordruck dokumentieren. Das Formular sollte man in aller Ruhe und sorgfältig ausfüllen, empfiehlt Patrick Oppelt, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum EVZ im badischen Kiel. Und außerdem?
Gerade wenn Sie jetzt zeichnerisch nicht begabt sind, auch den Unfall, die Unfallstelle fotografieren, wo man dann sehen kann, wie die Fahrzeuge stehen und wo die Schäden sind und wie das aussieht. Mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone oder ein Handy mit Kamerafunktion. Lieber ein Foto zu viel als zu wenig.
Der Europäische Unfallbericht ist übrigens keine Pflicht, sondern freiwillig. Besonders wichtig wird er für die Versicherung zur Klärung der Schuldfrage dann, wenn es keinen Polizeibericht vom Unfall gibt. Und das kann durchaus passieren, gerade bei Blechschäden. Eva Annabella von der Schulenburg vom ACE.
In manchen Ländern, hier erwähnen wir zum Beispiel gerne Frankreich und Griechenland, kommt die Polizei nur bei Personenschäden. Aber wir empfehlen, nichtsdestotrotz sollte man trotzdem die Polizei über den Unfall informieren und kurz anzeigen, Unfall ist passiert.
Und was dann tun mit dem ausgefüllten und unterschriebenen europäischen Unfallbericht und den Fotos? Bei der Versicherung einreichen. Bei der eigenen, wenn man davon ausgeht, selbst Unfallverursacher zu sein. Und sonst bei der Versicherung des ausländischen Unfallgegners. Genauer bei deren Ansprechpartner in Deutschland, dem sogenannten Schadensregulierungsbeauftragten. Patrick Oppelt vom Europäischen Verbraucherzentrum.
So ist das europäische System ja gedacht, dass man sich dann in der eigenen Sprache, in seinem Heimatland, wenn man einen Unfall im Ausland hatte, dann dahin wenden kann und dass das dann möglichst zügig und schnell auch reguliert wird.
Und zwar, so schreibt es das EU-Recht vor, in aller Regel innerhalb von 3 Monaten, damit man den Stress mit dem Unfall im Ausland dann auch abhaken kann.
Der Verbrauchertipp von Miriam Stöckel war das. Hier in Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und meinem Kollegen Dirk-Oliver Heckmann. Dort geht es unter anderem um das BGH-Urteil zu den Kosten des Basiskontos. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch einen schönen Tag.